Wir haben heute Morgen das Thema 120 Jahre arabisch-israelischer Konflikt vor uns. Das ist ein Jubiläum. Heute im Jahr 2002, denn um 1882 begann die erste jüdische neuzeitliche Heimkehrwelle ins Land der Väter. Wir gehen aber zunächst etwas weiter zurück. Im Jahr 70 nach Christus fand der Untergang Jerusalems statt. Die römische Armee zerstörte den Judenstaat und legte den zweiten Tempel in Staub und Asche. Und darauf folgte die in einem Jahrhunderte dauernden Prozess vollzogene Zerstreuung des jüdischen Volkes unter alle Völker der Welt. Wir lesen dazu aus 5. Mose 28 und bedenken, dass Mose diese Worte um 1500 vor Christus prophezeit hatte. 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter, Holz und Stein. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und verschmachtender Seele. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend. Und am Abend wirst du sagen, wäre es doch Morgen. Wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Dazu aus 3. Mose 26. Ich lese ab Vers 31. Wo Gott spricht, und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten, und werde euren lieblichen Geruch nicht mehr riechen. Das ist der Geruch der Opfer. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter alle Nationen zerstreuen. Und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Diese Worte haben sich auf den letzten Buchstaben erfüllt in den vergangenen 2000 Jahren. Ebenso die angekündigte lange Zeit der Staatenlosigkeit Israels, Hosea 3. Das Land sank ab zu einer unansehnlichen Wüste. Die Römer haben in Israel über 1000 Städte und Festungen zerstört. Aber es kam dazu, dass der Judenstaat für fast 2000 Jahre ein Ende nehmen sollte. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer, und ohne Bildsäule und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Wir lesen hier, viele Tage ohne König und ohne Fürsten. Also eine lange Zeit der Staatenlosigkeit. Heute hat Israel wieder Fürsten, seit 1948. Übrigens, das Wort Sar, das hier verwendet wird, Sarim, Fürsten, ist das Wort, das man heute benutzt im Hebräischen für Minister. Oder der Ministerpräsident ist der Sar Memshala, der Fürst des Staates. Also Fürsten haben sie wieder, aber es war eine lange Zeit ohne Fürsten, also ohne Staat. Ebenso ohne Schlachtopfer, Ab dem Jahr 70 haben die Opfer im Tempel aufgehört. Der Tempel war von da an immer in nichtjüdischer Hand, der Tempelbezirk. Und so konnte das jüdische Volk nicht mehr opfern, weil die Opfer nach dem Gesetz Mose, 5. Mose 12, 13 bis 14, nur an diesem auserwählten Ort zugelassen waren. Aber seit 1967 hat Israel den Tempelplatz wieder in der Hand, doch die Opfer sind nach wie vor nicht zurückgekehrt. Aber wir sehen in Vers 5, es soll eine Wende kommen. Und das wird in Verbindung gebracht am Ende des Verses mit am Ende der Tage. Das ist einer der verschiedenen Ausdrücke, die die Endzeit in der Bibel bezeichnen. Man liest vom Ende der Tage oder von den letzten Tagen, am Ende der Jahre oder von der letzten Stunde und so weiter und so fort. Das sind alles Ausdrücke, die hinweisen auf eine endzeitliche Wiederherstellung des jüdischen Volkes. Wir halten fest, lange Zeit ohne Staat, lange Zeit ohne Opfer, aber nicht ewig. Ja, wenn die Bibel sagt, ewige Pein, Matthäus 25, Vers 46, dann meint das ewiges Leiden. Wenn sie sagt, viele Tage ohne Opfer, ohne Fürsten, dann heißt das viele Tage. Ja, im Prinzip ist die Bibel ganz einfach, wenn man die Wörter so nimmt, wie sie da stehen. Wir haben gelesen, das Schwert wird sie verfolgen unter den Völkern. Und das Resultat der Jahre 70 bis 1882 waren circa 7 Millionen Tote. Es sollten noch einige Millionen dann im 20. Jahrhundert dazukommen. Aber ich möchte jetzt einfach mal diesen Aspekt zeigen, dieses Elend der Zerstreuung des jüdischen Volkes, bis dann die erste jüdische Einwanderungswelle stattgefunden hat. 7 Millionen Tote. Das heißt, durch alle Jahrhunderte hindurch wurden Juden abgeschlachtet. Und das in aller Welt. Dazu aus Hesekiel 37, diese eindrückliche Vision des Propheten, wo er das zerstreute Volk sieht als lauter Totengebeine in einem Tal. Hesekiel 37, 1. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voll Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr verdorrt. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig werden? Und ich sprach, Herr, ewiger, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der Ewige, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebendig werdet. Und ich werde Sehnen über euch legen und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen. Und ich werde Odem in euch legen, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir geboten war, da entstand ein Lärm, als ich weissagte. Und siehe, ein Getöse. Und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah und siehe, es kamen Sehnen über sie. Und Fleisch wuchs und Haut zog sich darüber oben her. Aber es war kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage dem Odem, Weissage Menschensohn und sprich zu dem Odem. So spricht der Herr der Ewige. Komm von den vier Winden her. Du Odem, und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir geboten hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden lebendig und standen auf ihren Füßen ein überaus großes Heer. Nun kommt die Erklärung. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind dahin. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich werde eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern heraufkommen lassen, mein Volk, und werde euch in das Land Israel bringen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, mein Volk. Und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebt. Und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Die Vision wird gleich erklärt. Diese vielen Totengebeine im Tal stellen das Volk Israel zerstreut unter den Nationen dar. Und die Knochen sind so vertrocknet, dass sie sagen, wir haben keine Hoffnung, Vers 11. Unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind dahin. Und so sah es effektiv aus, vom Jahr 70 bis ins Jahr 1882. Absolut undenkbar, dass es eine Wiederherstellung des jüdischen Volkes im Land Israel geben könnte. Aber die Prophetie aus dem 6. Jahrhundert vor Christus hat das vorausgesagt. Es wird kommen, ich werde euch in euer Land setzen, aber dieser Wiederherstellungsprozess soll in Phasen geschehen. Zunächst entsteht ein Riesenlärm, Vers 7, die Gebeine rücken zusammen, Gebein an Gebein. In einer weiteren Phase kommen dann Sehnen darüber, schließlich auch Fleisch und dann Haut oben darüber. Aber es ist noch kein Lebensodem drin. Und erst in einer letzten Phase kommt dann auch noch der Lebenshauch hinein. Das ist eine Wiederherstellung in Phasen. Und das wird uns noch sehr beschäftigen, wenn wir diese 120 Jahre arabisch-israelischer Konflikt zusammen besehen. Übrigens, die israelische Nationalhymne heißt ja Hatikva, die Hoffnung. Weil darin kommt der Satz vor, nachdem es heißt, solange im Herzen drinnen, in der jüdischen Seele, noch eine Sehnsucht ist nach Zion, solange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Lo avda tikvatenu. Das ist genau der Ausdruck von hier. Unsere Hoffnung ist verloren. Vers 11. Und in der Nationalhymne heißt, solange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Dann heißt es, tikvat shnot alpayim, die Hoffnung von 2000 Jahren. Lichot amchof shiberzenu, um ein Freivolk zu sein in unserem Land, in Juda und Jerusalem. Das ist also ein direkter Anschluss an diese Prophetie von Hesekiel 37. Es gibt doch Hoffnung, obwohl wir so lange gemeint haben, es gäbe keine Hoffnung mehr. Noch etwas Besonderes zu Hesekiel 37. Man hat eine Handschrift von Hesekiel gefunden auf Masada. Und zwar unter dem Boden der Synagoge dort, die im Jahr 73 zerstört worden ist. Masada war ja die letzte Festung, die den römischen Legionen noch widerstehen konnte. Aber 5. Mose 28 sagte voraus, der Herr wird dich verfolgen und wird dich niederstürzen in allen deinen Festungen. In allen deinen Festungen. Und so viel Masada im Jahr 73. Aber dort, nach 2000 Jahren, fand man die Handschrift von Hesekiel und ausgerechnet das Fragment, das man dort gefunden hat, beinhaltet Hesekiel 37. Das ist schon sehr eindrücklich. Also das wurde damals unter den Boden gebracht, noch bevor die letzte Festung fiel. Und jetzt, wo der Staat Israel wieder besteht und man diese Ausgrabung in Masada machen konnte, da kam Hesekiel 37 ans Licht. Das Alte Testament beinhaltet viele Rückkehrverheißungen. Ich habe hier eine Liste gemacht von einer Auswahl. Wir lesen nicht alle, aber ich möchte besonders lesen Jeremia 16, 14 bis 15. Und denken wir daran, diese Prophetie stammt aus der Zeit von 600, um 600 vor Christus. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da nicht mehr gesagt werden wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Der Auszug aus Ägypten war gewissermaßen die Grundlage für eine nationale Hoffnung, die Israel durch die Jahrtausende hatte. Es war ein Wunder Gottes, dass Israel aus der Sklaverei und der Unterdrückung und der Vernichtung, denn die Judenvernichtung war ja schrecklich in Ägypten, alle Knaben sollten ermordet werden. Gott hat dieses Volk aus dieser Vernichtung herausgeführt und das war immer wieder die Hoffnung, auch später in allen Notzeiten, dieser Gott, der damals Israel aus Ägypten geführt hat, ist so mächtig, um uns auch zu helfen in allen anderen Nöten als Volk. Aber Jeremia sagt voraus, einmal wird eine Zeit kommen, da wird man nicht mehr als das große Ereignis des Wirkens Gottes in der Geschichte, den Auszug aus Ägypten, so erwähnen, sondern die Rückführung des Volkes Israel aus allen Völkern der Welt. Man wird also sagen, Vers 15, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und dann die göttliche Bestätigung, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und in dieser Zeit leben wir, wo wir die Erfüllung davon sehen als ein absolutes Wunder. Und dass es ein absolutes Wunder ist, wird uns im Folgenden noch deutlicher werden. Aber wichtig, ich lese dazu Vers 16, wie soll diese Rückkehr geschehen? Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, dass sie sie fischen, und danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Es werden hier zwei große Phasen unterschieden. Eine Fischerphase, wo die Juden gefischt werden nach Palästina, und eine zweite Phase, wo sie gejagt werden nach Palästina. Wir kommen darauf zurück, aber das sollen wir so mal festhalten. Dann möchte ich noch erwähnen Amos 9, die letzten Verse dieses Prophetenwortes aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Gottes Verheißung lautet dort, und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Oder besser übersetzt, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Wenn jemand behaupten würde, dass die Rückkehrverheißungen der Bibel sich schon längst erfüllt hätten, damals als die Juden aus Babylon zurückkamen, und dass sie nichts zu tun hätten mit unserer Zeit, dann können wir die zwei letzten Verse von Amos zitieren, wo der Herr sagt, sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land. Diese Rückkehr soll definitiv sein. Aber wir wissen, dass die aus Babylon zurückgekehrten Juden wurden ja durch die allergrößte Zerstreuung ab dem Jahr 70 erst recht in alle Welt weggeführt. Also kann sich Amos unmöglich auf die Rückkehr aus Babylon beziehen, sondern es bezieht sich auf die letzte endzeitliche Rückkehr. Und beachte man diesen Ausdruck, ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden, das ist ein technischer Ausdruck in der biblischen Prophetie, der immer und immer wieder vorkommt. Der hinweist auf die letzte endgültige Wende des tragischen jüdischen Schicksals. Halten wir das fest hier in Amos 9, Vers 14. Und ich möchte auch noch lesen Joel 4, Vers 1, wo unter anderen Stellen dort dieser Ausdruck nochmals vorkommt. Es raschelt immer so, wenn man kleine Propheten sucht. Dabei sind die so wertvoll. Jeder ist ein Juwel. Joel 4, Vers 1. Es gibt Übersetzungen, die haben eine andere Zählung. Dann ist es 3, Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das Los geworfen. Und so weiter und so fort. Hier haben wir wieder die Wende des jüdischen Schicksals, und zwar das Schicksal von Juda und Jerusalem. Die Stadt Jerusalem soll auch eine Wende in ihrem Schicksal erfahren. Und die Stelle ist darum interessant. Hier heißt es, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn dieser Prozess einsetzt, das wird dann auch die Zeit sein, in der Gott selber im Tal Josaphat mit den heidnischen Völkern abrechnen wird. Ja, da heißt es ja. Und da werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen rechten. Das bedeutet nichts anderes. In dieser geschichtlichen Phase, in der das Schicksal von Juda, dem jüdischen Volk, und von Jerusalem gewendet wird, das ist die Zeit der Wiederkunft Christi. Nicht, dass wir Tag und Stunde berechnen könnten, aber hier wird ganz klar der Zusammenhang gemacht, da, wo diese Wende des Schicksals vollzogen wird, und zwar in einem Prozess, wie wir das deutlich in Ezekiel 37 gesehen haben, in Phasen und auch sehen werden, das ist dann auch die Zeit, die zu ihrem Höhepunkt kommt, mit der Wiederkunft Christi. Das ist also sehr interessant. Nun, wenn wir aber gesehen haben, dass das jüdische Volk in einem jahrhundertedauernden Prozess in alle Welt, wörtlich alle 5 Kontinente, zerstreut worden ist, da dürfen wir aber nicht vergessen, dass es ständig im Land der Väter vom Jahr 70 bis in unsere Zeit immer eine jüdische Präsenz gegeben hat. Es ist also nicht so, dass die jüdische Präsenz eine gewisse Zeit mal abgebrochen wäre, vollständig. Der allergrößte Teil wurde zerstreut in alle Welt, aber es gab immer eine Präsenz. Übrigens kann man sich merken, die wichtigsten Orte der jüdischen Präsenz in den vergangenen 2000 Jahren waren in Galiläa Safed, diese berühmte Künstlerstadt, Tiberias am See Genezareth und dann in Juda ist es, in Judäa ist es Jerusalem und Hebron. Wichtig, Hebron, so umkämpfte, umstrittene Stadt, die Palästinenser für sich allein beanspruchen. Hebron war eine der Dauerpräsenzstädte Israels. Und das stimmt überein mit den Worten der Propheten. Jesaja 6. Da wird die Verstockung Israels, des jüdischen Volkes, vorausgesagt. Und das haben wir erlebt in den vergangenen 2000 Jahren, war das jüdische Volk durch eine starke Verstockung gegenüber dem Messias und seinem Evangelium gekennzeichnet. Immer nur ein Überrest aus dem Volk hat ihn erkannt, die Masse aber nicht. Und so steht das in Jesaja 6, Vers 10, Vers 9. Und er sprach, gehe hin und sprich zu diesem Volk, hörend hört und versteht nicht. und sehend seht und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde. Und ich sprach, wie lange, Herr? Wie lang soll also diese Zeit der Verstockung dauern? Und jetzt kommt die göttliche Antwort. Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist, und der Herr die Menschen weit entfernt hat, und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes, und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Also der Staat soll gewissermaßen fallen wie eine Eiche, die man umschlägt. Und wenn das Land wird weitgehend verlassen, aber es bleibt dann noch etwas drin, ein Zehntel. Aber wenn noch ein Zehntel drin ist, der wird nochmals zerstreut werden. Und das hat sich alles so erfüllt im Lauf der Jahrhunderte. Und es hat immer wieder Massaker gegeben unter den Juden, die viel zu leiden hatten unter der islamischen Präsenz seit dem 7. Jahrhundert nach Christus. Das Land hat sich durch diesen Dauerdruck, der immer wieder da war, immer mehr entleert, aber es blieb ein Wurzelstock übrig. Und Gott sagt, das ist ein heiliger Same. Das heißt, aus diesem Wurzelstock wird später dann die Erweckung für Israel kommen. Der Überrest Israels, der umkehren wird, wie wir das gelesen haben in Hosea 3. Am Ende der Tage werden sie zu dem Herrn umkehren und zu David, ihrem König. Und die rabbinischen Kommentare erklären im Buch Metzudat David zu Hosea 3, David, ihr König, das ist der Messias. In der Endzeit werden sie dann zum Messias umkehren. Und das entspricht übrigens in Hesekiel der letzten Phase, wo dann dieser Lebenshauch in die Totengebeine hineinkommt. Ja, gehen wir einen Schritt weiter. Es soll also eine Wende geben des jüdischen Schicksals in der Endzeit, aber dabei sollen sie den Hass der umliegenden Völker erfahren. So sehen wir das zum Beispiel in dem prophetischen Psalm 83 von Asaf. Er lebte zur Zeit Davids, 1000 vor Christus, in einer Zeit, wo Israel siegreich war, höchst siegreich, zum Höhepunkt der Geschichte kam. Und da lesen wir aber prophetisch, ein Lied, ein Psalm von Asaf. Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht still, o Gott, denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Gegen dein Volk machen sie listige Anschläge und beraten sich gegen deine Geborgenen. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Das ist eine bekannte Sprache, ja. Nur so, um das an ein Zitat aufzuhängen. Im Mai 1967 verkündigte Nasser, Präsident von Ägypten, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund gegen dich gemacht. Die Zelte Edoms, das alte Edom war das Gebiet von Südjordanien, und die Ismailiter. Die Ismailiter sind arabische Stämme in Saudi-Arabien. Moab, Mitteljordanien. Und die Hageriter, arabische Stämme auch in diesem Gebiet, des Nahen Ostens, dann Gebal, Das ist Jebel in Libanon und Ammon, das ist das Gebiet von Nordjordanien, und Amalek, auch ein altes feindliches Volk, das im Gebiet südlich von, im Südgebiet von Israel wohnte. Philistäa, das ist das Land der Philister. Im Alten Testament speziell das Gebiet des Gazastreifens und rundherum. Und manchmal haben sie sich auch ausdehnen können bis ins Westjordanland. Philistäa, samt den Bewohnern von Tyrus, das ist das Gebiet, ist wieder eine Stadt im Libanon. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Assyrien, ein Großreich, das Gebiet von Syrien und Nordirak und so weiter umschloss. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Das ist nochmal Ammon und Moab, die Söhne Lots. Also all diese Völker, diese nahöstlichen Völker, in einem Bund vereinigt, und das Ziel ist die Totalvernichtung Israels. Das ist jetzt nur eine Stelle, wir können natürlich viele andere Stellen anführen, wo das Gleiche deutlich für die Endzeit vorausgesagt ist. Nun, 1882 begann die erste Einwanderungswelle, sie dauerte bis 1903. Auf Hebräisch nennt man die Einwanderungswelle Aliyah. Darum spricht man oft von der ersten Aliyah. Aus Russland, die letzten Zaren verfolgten die jüdische Bevölkerung grausam und hart. Und das führt dazu, dass manche sich sagten, jetzt gehen wir nach Palästina. Obwohl das unter islamischer, türkischer Herrschaft stand damals. In dieser ersten Einwanderungswelle kamen 25.000 Juden nach Palästina. Diese ersten Jahrzehnte der jüdischen Einwanderung waren gekennzeichnet durch Landkäufe und Bewirtschaftung von Wüstengebieten, malariaverseuchten Sümpfen etc. Diese Ländereien wurden abgekauft von europäischen, türkischen und hauptsächlich arabischen Großgrundbesitzern, von denen manche in Beirut und Damaskus wohnten. Das Land war ja im 19. Jahrhundert spärlich bewohnt, wie das Mark Twain ja beschreibt in seinem Buch Innocence Abroad. Mark Twain besuchte Palästina 1867 und schreibt, das Land ist spärlich bewohnt, es hat nichts Liebliches für das Auge, es ist ein Land ohne Perspektive, ein Land gebrochen ohne Hoffnung. Palästina vor der ersten Einwanderungswelle. Die haben also für völlig überrissenes Geld haben die begonnen, solche Wüstengebiete und malariaverseuchte Sümpfe aufzukaufen, um dann hier zu siedeln. Nun lesen wir aus Jeremia 32 und denken dabei wieder daran, geschrieben um 600 vor Christus, da wird die endzeitliche Rückkehr beschrieben. In Vers 41 heißt es nämlich, und ich werde mich über sie freuen, ihnen wohl zu tun und werde sie in diesem Land pflanzen. Und jetzt, wie geht das? Wie soll das gehen? Vers 43. Und es sollen Felder gekauft werden in diesem Land, von welchem ihr sagt, es ist wüst, ohne Menschen und ohne Vieh. Es ist in die Hand der Chaldäer gegeben. Man wird Felder um Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und sie versiegeln und Zeugen nehmen im Land Benjamin und in den Umgebungen von Jerusalem und in den Städten Judas, sowohl in den Städten des Gebirges als auch in den Städten der Schefela, das ist das Abhanggebiet der judäischen Berge gegen den Gazastreifen hin, die Schefela, die Niederung, und in den Städten des Negevs. Süden ist hier hebräisch Negev. Denn ich werde ihr Schicksal wenden, spricht der Herr. Ausdrücklich sagt Jeremia vor 2600 Jahren voraus, das jüdische Schicksal wird gewendet werden und es wird ganz wesentlich geschehen durch Kauf von Grundstück. Genau so ist es geschehen. Und man denke daran, dass die frühen Siedler in Palästina, jüdische Siedler, das waren, die großen Motoren waren eigentlich gottlose Juden, die also nicht gerade viel von der Bibel hielten. Denen ging es nicht darum, prophetisches Wort zu erfüllen, sondern die wollten einfach eine politische Lösung der Judenfrage. Aber, obwohl ihre Zielrichtung nicht auf Erfüllung göttlicher Heilsverheißungen ausgerichtet waren, haben sie die nichtsdestotrotz wortwörtlich erfüllt. Dann 1904 bis 1914 kam eine zweite Einwanderungswelle und siehe da, wieder aus Russland und auch aus Polen. Da kamen 40.000 Juden etwa. Das 19. Jahrhundert war ja die Zeit der Entstehung des modernen Zionismus als politische Bewegung. Dr. Theodor Herzl hielt den ersten Zionistenkongress in Basel 1897. Und es war für ihn eine sehr schwere Sache, weil die Juden im Allgemeinen hatten kein Interesse, nach Palästina zu gehen. Was man menschlich gesprochen auch verstehen kann. Denn es war wirklich nichts Hoffnungsvolles, dorthin zu gehen. In die islamische Welt, wo man jahrhundertelang grausame Unterdrückung als Juden erleiden musste. Also das war nicht attraktiv. Aber die Zionisten schrieben Artikel in Zeitungen und verfassten Bücher und versuchten so, die Juden für diesen Gedanken einer Wiederbesiedlung Palästinas zu interessieren. Das waren Fischer. Ich will zu vielen Fischern senden, dass sie fischen. Das war die große Arbeit des Zionismus, der eben zu diesen ersten Einwanderungswellen geführt hat. Und ein ganz wichtiger Punkt war also Basel hier in der Schweiz. Da erklärte Herzl, hier habe ich den Judenstaat gegründet. Und er wird entstehen in 5 Jahren oder in 50 Jahren. Und dann sagt er noch auf Hebräisch an die versammelten Leute, weil im Allgemeinen dachte die Welt, der Zionismus ist eine Ideologie, die völlig sinnlos ist. Geht gegen jegliche politische Vernunft. Und die wird keine Früchte tragen. Er sagte, im Tirzu, Zelo Agada, wenn ihr wollt, so ist das kein Märchen. Man sagte sich, was wollen die eigentlich, diese Juden, in diesem islamischen Großreich, das Osmanische Reich, der Türken beherrschte ja den ganzen Nahen Osten, bis nach Saudi-Arabien. Was wollen die auf islamischem Boden? Denn nach islamischer Lehre darf auf Boden, in dem das islamische Recht, die Scharia, angewendet worden war, dürfen nie Nicht-Muslime herrschen. Das ist die Lehre, wie sie von Al-Mawardi im 12. Jahrhundert, einem großen islamischen Systematiker, formuliert worden war. Also warum gehen Sie da zurück? Und dann kam 1914 der Erste Weltkrieg. Niemand hat den geplant. Einfach so, von langer Hand her. Das war ja eine Überraschung. Sonst hätten die Zeugen Jehovas ja nicht vorausgesagt, dass 1914 das Friedensreich auf Erden gegründet würde, ja? Wenn man das so gut hätte voraussehen können. Ja, also 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und die Türken wurden im Verlauf dieses Krieges Feinde der Engländer. Sie stellten sich auf die Seite Deutschlands. Und so kamen die Engländer und die Franzosen und die schlugen das Riesenreich der Türken zusammen. 1917 marschierte Sir Allenby of Harmagedon mit den englischen Truppen in Jerusalem ein. Die Stelle, wo er dann seine seine Rede nach der Einnahme Jerusalems gehalten hat, kann man heute noch bewundern, diese erhöhte Stelle in der Nähe vom Jaffa-Tor, wer schon in der Altstadt von Jerusalem war. Sehr eindrücklich. Dort war Sir Allenby und hat die Befreiung Jerusalems durch die Briten verkündigt. Aber der Kampf ging weiter. 1718 wurde dann ganz Palästina durch die Engländer erobert. Aber bereits 1917 gab Lord Balfour die Erklärung heraus im Namen der königlichen Regierung Englands, und sie beinhaltete ein Versprechen, um in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte zu schaffen. Und das war das Ende der 400 Jahren Türkenherrschaft seit 1516. Übrigens hatte die englische Regierung eigentlich vor, den Juden ganz Palästina zu geben. Aber es gab einen Politiker, der hat sich ganz massiv gegen diese Idee, dieser Idee widersetzt. Und das hat dann dazu geführt, dass die Balfour-Erklärung abgeschwächt spricht, nur von einer nationalen jüdischen Heimstätte in Palestine, in Palästina. Und wissen Sie, dieser ein, der sich so massiv widersetzt hatte, war selber Jude. Aber man muss sich im Klaren sein, die Idee eines Zionismus wurde von vielen Juden in aller Welt abgelehnt. Die Zionisten hatten es äußerst schwierig, von ihrem eigenen Volk her diese progressive Idee überhaupt beliebt zu machen. Und so hat also das mit der Balfour-Erklärung diese Einschränkung bekommen durch den Widerstand eines Juden in der englischen Regierung. Aber was man doch sehen muss, der schrecklichste Krieg der ganzen Menschheitsgeschichte führte zur Befreiung Palästinas, damit dann eine jüdische nationale Heimstätte entstehen könnte. Das heißt, der schrecklichste Krieg bis anhin in der ganzen Weltgeschichte spielte eine Schlüsselrolle, damit dieser Satz aus den Propheten, ich werde das Schicksal Judas und Jerusalems wenden, erfüllt werden konnte. Darum ist es ein Wunder. Denn ohne den schrecklichsten Krieg wär Palästina gar nicht frei geworden. Das ist schon ganz, ganz erstaunlich. Und das haben ja nicht die Juden angestiftet, den Ersten Weltkrieg, um damit Palästina zu befreien. Die Abläufe, die kamen so unvorhergesehen. Aber man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Freude unter den Siedlern in Palästina auslöste, als diese Botschaft kam mit der Balfour-Erklärung. Das war wirklich, was man nicht erwartet hatte. Die gingen wirklich gegen jegliche Hoffnung, gingen sie ins Land der Väter zurück. Nach dem Krieg 1919 bis 1923 kam es zur dritten Einwanderungswelle. Auch da wieder hauptsächlich aus Russland. Sie haben gemerkt, bis jetzt sind alle Einwanderungswellen hauptsächlich aus Russland gekommen. Aber mögen Sie sich noch erinnern an Jeremia 16. Was wird man in der Endzeit sagen? Vers 15. So war der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Das Land des Nordens spielt in der Prophetie eine Spezialrolle in der endzeitlichen Rückkehr. Es geht nicht mehr um den Auszug aus Ägypten, es geht um die Rückkehr aus dem Land des Nordens. Von Israel aus gesehen ist Russland das Land im äußersten Norden. Und aus all den anderen Ländern. Ja, die sollten auch noch kommen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. 1920 kam es zur Gründung der Selbstverteidigungsorganisation der Haganah. Es ist so, dass es von der ersten Aliyah an gab es einen islamischen Widerstand gegen diese Einwanderung der Juden nach Palästina. Und damit entstand eben auch ein antijüdischer Terrorismus. Und das zwang diese Siedler, die da nach Palästina kamen und untereinander gar kein großes Zusammengehörigkeitsgefühl hatten. Das zwang sie eben zusammenzurücken, Gebein an Gebein. Und dann kam die Phase mit den Sehnen darüber. Und Muskeln, Fleisch. Und da haben wir bereits diese Sehnen, die sich bilden, Selbstverteidigungsorganisation 1920. Aber wir haben gelesen, im Zusammenhang mit dem Zusammenrücken der Gebeine entstand ein Riesenlärm, ein Getöse, während Hesekiel weissagte. Ja, und war der Erste Weltkrieg nicht ein Riesenlärm? Und er spielte im Zusammenrücken dieser Knochen zusammen mit den Judenverfolgungen in Russland unter den letzten Zaren. Das alles spielte wesentliche Rollen, damit es überhaupt zu dieser Anfangsentwicklung kommen konnte. Ja, jetzt sollen wir Pause haben. Vor der Pause kam die, oder in der Pause kam die Frage, wer war dieser Jude, der sich gegen die englische Meinung, ganz Palästina den Juden zu geben, gewendet hatte. Ich lese vor aus einem der Bücher, die ich auf der ausgewählten Bibliografie auf Seite 2 angegeben habe. Das letzte, Pfisterer Rudolf, Israel oder Palästina. Das ist eine Fundgrube für Informationen geschichtlicher und völkerrechtlicher Natur. Auf Seite 113 lese ich, der ursprüngliche Vorschlag Nahum Sokolovs vom 12.07.1917, ganz Palästina als jüdische Heimstätte anzuerkennen, wurde ausgerechnet von dem einzigen jüdischen Mitglied des britischen Kabinetts, dem scharf antizionistisch eingestellten Edwin Montagu, heftig bekämpft. Montagu konnte sich so weit durchsetzen, dass im endgültigen Text der Erklärung nur noch von einer Heimstätte in Palästina die Rede war. Und es ist seitdem immer wieder der Streit um die Auslegung entbrannt, ob in Palästina nur als eine geografische Bezeichnung ohne irgendwelche zusätzliche Einschränkung oder als eine Begrenzung der jüdischen Niederlassung im Sinn einer Ansiedlung lediglich neben anderen Gruppen im gleichen Gebiet zu verstehen sei. Wir sind vor der Pause bis 1920 gekommen, wo diese Selbstverteidigungsorganisation, die Haganah, hebräisch für Verteidigung, gegründet worden ist. Nach dem Ersten Weltkrieg 1920 übertrug der Völkerbund, die UNO gab es ja damals noch nicht, der Völkerbund übertrug England das Mandat, also die Verwaltungsaufgabe für Palästina. Aber bereits 1921 übergab England 77% von Palästina dem Emir Abdullah. Das ist das gesamte Gebiet östlich vom Jordan. Und daraus entsteht dann in den 20er Jahren Transjordanien. 1946 wurde dieses Gebiet vollständig unabhängig und seither heißt es Jordanien. Nun schauen wir auf Seite 3 diese tolle Karte aus dem Buch von Martin Gilbert. Das ist übrigens eine Fundgrube, das ich als Geheimtipp weitergebe. Er hat mehrere Atlanten geschrieben. Das eine heißt Jewish History Atlas. Das ist also ein Buch voller Karten, wo Unmengen von Büchern und die Informationen auf Karten zusammengetragen ist. Über die gesamte Geschichte und Zerstreuung der Juden in aller Welt. Man kann also genau nachschauen, wo haben Juden in New York gelebt, wo in China und so weiter und so fort. Wie sind die ganzen Zerstreuungsbewegungen gegangen? Das kann man alles hier nachschauen. Dann ein weiteres Werk, The Arab-Israeli Conflict, also der arabisch-israelische Konflikt. Alles nur Karten, wo im Detail all diese ganze Entwicklung der letzten 120 Jahre mit Karten dargestellt wird, auch die Kriege, auch der Terrorismus im Detail, wo haben Araber Übergriffe gemacht, zum Beispiel in den 20 Jahren auf die Juden, wo haben Juden zum Beispiel genau Land gekauft, damit man auch vergleichen kann, diese Angaben in Jeremia, wo in welchen Gebieten Land gekauft werden soll, kann man alles hier einsehen. Da sollte man also die Schweizer Regierung darauf verpflichten, wenn sie, bevor sie über den Nahostkonflikt sprechen, dass sie diese Dinge einfach als Standardwerk in der Bibliothek haben. Ja, jetzt kommen wir nämlich zu einem sehr bedeutenden Punkt. Hier diese Karte. Was war Palästina damals? Dieses Gebiet bezeichnete also das gesamte Gebiet von Israel heute, samt den umstrittenen oder besetzten Gebieten wie Gazastreifen, Ostjerusalem, Westjordanland, Golanhöhen, plus das gesamte Jordanien. Das war Palästina. Und dieses gesamte Palästina wollten die Engländer den Juden geben. Es gab eben auch viele Siedlungen östlich vom Jordan, jüdische Siedlungen. Und große Teile von Jordanien gehörten ja auch zum Staat Israel unter David und Salomo und später unter den Makkabäern und unter Herodes dem Großen. Also das hat sehr viel zu tun mit dem alten Israel, das heutige Jordanien. Aber wie gesagt, diese Entscheidung folgenschwer 1921, 77% wird abgeschnitten. Und damit blieb für die Zukunft sowieso nur noch 23% für einen möglichen späteren jüdischen Staat in Palästina. Aber das wissen die meisten eben heute nicht. Und sie wissen auch nicht, dass man damals alle Menschen, die in diesem Gebiet wohnten, die bezeichnete man als Palästinenser. Ob sie Araber waren, ob Juden oder irgendetwas anderes. Alle waren Palästinenser. Eine jüdische Zeitung vor der Staatengründung Israels hieß The Palestine Post, die Palästina Post. Es gab ein Orchester, The Palestine Symphony Orchestra. Das Palästina Symphony Orchestra war ein jüdisches Orchester. Alle waren Palästinenser. Das schreibt auch Golda Meir in ihrem berühmten Buch. Sie war auch eine Palästinenserin. Dieser Ausdruck war kein völkischer Begriff, sondern war ein Begriff für die Menschen in diesem Gebiet Palästina. Aber nun 77% war weg. Aber damit war ein Palästinenserstaat geschaffen, der also mehr als 3/4 von Palästina umfasste. Und das wissen die Leute einfach nicht heute. Selbst führende Politiker, sie wissen das nicht, sonst würden sie doch nicht sagen, es ist so ungerecht, was Israel tut und die sollen doch endlich mal einen Palästinenserstaat schaffen. Sie haben schon längst einen, aber anderen mögen sie nichts gönnen. Ja, die anderen haben bereits 3/4 und schon vor ihnen bekommen. Also, sehr wichtig. 1924 bis 32 kam es zur vierten Aliyah, zur vierten Einwanderungswelle, besonders aus Osteuropa, aus Polen. Aber ab 1930 unter dem Druck des islamischen Terrorismus gegen die Juden und gegen die Engländer, die diese jüdische Einwanderung eben begünstigten. Und so unter diesem Druck begann England Einwanderungsbeschränkungen aufzuerlegen für Juden. Aber dann kam die Nazizeit. 1939 bis 1945, der Zweite Weltkrieg, und da werden über 6 Millionen Juden vernichtet. Und unzählige Juden, die aus Europa vor den Nazischergen fliehen konnten und mit Schiffen an die Küsten Palästinas kommen. Ich spreche immer über Palästina in einem historischen Sinn, ja, weil man dieses Gebiet vor der Staatsgründung Palästina nannte. Ab 48 spreche ich dann über Israel. Also sie kamen an die Gestade von Palästina und wurden von den Engländern zurückgewiesen. Und viele von diesen Zurückgewiesenen kamen dann später in den Konzentrationslagern in Europa um. Die Engländer, die zuerst so positiv gearbeitet haben zur Lösung des Judenproblems, haben dann massiv beigetragen zu einer Zusammenarbeit mit den Nazis. Und dann ist noch wichtig, Hitler war verbündet mit dem Großmufti in Jerusalem, dem Großmufti al-Husseini, übrigens ein Großonkel von Yasser Arafat. Und ihr Ziel war die Vernichtung der Juden auch in Palästina. Die waren also miteinander verbündet. Al-Husseini hat sogar Hitler persönlich besucht in Deutschland. Das war eine ganz wichtige Zusammenarbeit. Also in der größten Not des jüdischen Volkes hat England so mitgeholfen an der Vernichtung unzähliger Juden, die wirklich gerade vor der Heimat, wortwörtlich einige Meter vor der Heimat waren. Nun, als der Krieg vorüber war und man die Konzentrationslager öffnete, war die zivilisierte Welt doch unter Schock. Denn das, was man da gesehen hatte, hat man sich einfach nicht vorgestellt oder nicht vorstellen wollen. Und so kam es im November 1947 zu einer UNO-Sitzung, wo der Teilungsplan von Palästina durch eine Mehrheit der Nationen in der UNO akzeptiert wurde. Und damit wurde auch akzeptiert, dass ein Judenstaat entstehen soll. Warum spricht man vom UNO-Teilungsplan? Palästina war ja schon längst geteilt. In 77 und 23%. Ja, aber das war noch nicht genug geteilt. Man wollte diese 23% nochmals teilen. Und damit nur diese Gebiete, oder besonders diese Gebiete, die schon sehr stark jüdisch besiedelt waren, dass die zu einem Judenstaat gehören sollten. Und so hat die UNO also beschlossen, dieses Gebiet nochmals zu teilen, sodass dann von Gesamtpalästina nur noch 12,6% für die Juden da sein sollte. Jetzt Seite 4 zeigt die Karte mit dem UNO-Teilungsplan. Also wir haben hier die gesamten 23% vor uns, aber das hell schraffierte Gebiet wollte man ausnehmen. So sollten also nur diese schwarzen Gebiete einen Judenstaat werden. Das Gebiet im Süden, von Beersheba südlich, das ist die Negev-Wüste. Und jeder sieht, ein solches Gebiet kann man ja nicht verteidigen. Aber die islamische Welt hat getobt. Wenn das einen Judenstaat gibt, mit 12,6% von Palästina, dann machen wir die Juden in Palästina kaputt. Es ging um die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Palästina. Aber die Welt war so unter Schock, dass trotzdem die Mehrheit sagt, und wir stimmen für den Teilungsplan. Heute wäre das gar nicht mehr möglich. Und jetzt sehen wir, dass also der Erste Weltkrieg hat das Land freigemacht für die Juden. Der Zweite Weltkrieg hat den Weg freigemacht für den Staat, für den Judenstaat. Die zwei schrecklichsten Kriege der Weltgeschichte haben Schlüsselrollen gespielt in der Wende des Schicksals von Juda und Jerusalem, wie das die Propheten vor Jahrtausenden vorausgesagt haben. Am 14. Mai 1948, am Freitagnachmittag um 4 Uhr, wurde der Staat Israel ausgerufen durch David Ben-Gurion, erster Ministerpräsident von Israel. Und er verkündigte übers Radio, hier Staat Israel, 2000 Jahre sind vergangen Und jetzt ist dieser Tag gekommen, auf den wir so lange gewartet haben. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, so kann niemand Gott widerstehen. Und dann betete ein Rabbiner ein bekanntes jüdisches Gebet, Baruch ata Eloheinu melech haolam shehechayanu vekimanu vehigianu lasman hazeh. Und das kennt jedes Kind im Judentum. Das heißt, gepriesen seist du unser Gott, König der Welt, dass du uns am Leben erhalten hast. Hast uns überleben lassen und hast uns geführt bis auf diesen Zeitpunkt. Golda Meir schreibt später, alle die 400 Zionisten in Tel Aviv, die dabei waren, hatten Tränen in den Augen. Und für sie kannte das Gebet ja von klein auf, hat das Gebet noch nie eine solche Bedeutung gehabt, wie gerade zu dem Zeitpunkt nach der Judenvernichtung der Nazis. Und jetzt die Staatengründung. Um 6 Uhr, 2 Stunden später nach der Verkündigung, begann der Schabbat, der 15. Mai, und das war der Tag, wo die islamische Welt Israel vernichten wollte. Es kam zum Einmarsch am Schabbat von Truppen aus dem Irak, aus Jordanien, Syrien, Libanon und Ägypten, sowie durch Unterstützung aus Saudi-Arabien und Jemen. Offizielle Armeen gingen gegen den frisch gegründeten Staat vor, der ja nur eine Selbstverteidigungsgruppe hatte, die Haganah. Die hatten noch gar keine richtige Armee, sie hatten nur 4 Flugzeuge und fast keine schweren Waffen. Und da kamen offiziell schwer bewaffnete Nationen, die zahlenmäßig ein unglaubliches Übergewicht darstellten gegen die 670.000 Juden in Palästina. Und das Ziel war die Vernichtung. Nach circa einem Monat war Israel auf Vormarsch. Das ist ein Wunder. Wie will man sich das erklären? Die waren katastrophal ausgerüstet. Ich habe noch ein Bild, wo man eine Militärparade sieht von Israel, wo die Soldaten Mistgabeln tragen. Es ist ein Wunder, aber der Krieg war ein Vernichtungskrieg und so kamen etwa 6.000 Juden in diesem Krieg ums Leben. Erst im Juli 1949 erwirkte dann die UNO einen Waffenstillstand. Aber mit die Waffenstillstandslinien bedeuteten, das Staatsgebiet Israels war größer als vorher. Um besser zu verteidigen als vorher. Aber Jordanien hat das Westjordanland für sich in Anspruch genommen und annektiert. Mit Ostjerusalem und dem Tempelberg. Und dieses Gebiet wurde, um einen schrecklichen Ausdruck aus der Nazizeit zu verwenden, judenrein gemacht. Kein Jude konnte mehr in diesem Gebiet wohnen. Denn sie wurden getötet oder vertrieben. Und das ganze jüdische Quartier in Ostjerusalem wurde völlig verwüstet und zerstört. Jerusalem wurde durch eine Mauer getrennt, so dass kein Jude mehr je zur Klagemauer und zum Tempelberg gehen konnte, zum Gebet. Aber die Jahre 1947 bis 1952 sahen eine massenhafte Einwanderung aus europäischen und arabischen Ländern. Und so sehen wir, wie die Verfolgung durch die Nazis, die hat zu einer noch nie dagewesenen Masseneinwanderung von Juden ins Land der Väter geführt. Da haben wir jetzt die zweite Phase. Früher waren es die Zionisten, die gefischt haben, und dann kamen die Jäger, wie wir gelesen haben in Jeremia 16,16. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, dass sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Und so wurden also unzählige in das Land der Heimat gejagt. In dieser Zeit der Staatengründung und davor wurden die Juden wieder ganz massiv in den arabischen Ländern unterdrückt, sodass Hunderttausende aus den arabischen Ländern fliehen mussten. Zum Beispiel allein aus Marokko 260.000 Juden sind geflohen. Aus dem Irak sind über 130.000 Juden geflohen und ausgewandert. Und so stieg in den Jahren 48 bis 73 die jüdische Bevölkerung von 657.000 auf über 3 Millionen, wobei Hunderttausende aus der arabischen Welt kamen. Es war nicht mehr auszuhalten. Die haben all ihren Besitz, ihre Häuser, alles verloren. Bis heute hat man diese etwa 800.000 Juden nicht entschädigt. Dann war die arabische Welt, oder die islamische Welt war unter Schock. Nach diesem Erlebnis 48, 49, wo so viele Armeen durch eine Armee, die gar keine war, besiegt worden war. Und das ist gegen islamische Lehre, denn der Islam lehrt, dass die Religion Allahs ist die militärisch überlegene Religion. Es ist die Religion, die immer siegen muss. Und so versuchte man weiter gegen die Juden anzugehen in den 50er Jahren durch die Fedayin. Das sind Selbstmordattentäter, das Wort bedeutet Erlöser. Sie wurden unterstützt durch die Ägypter. Und so kamen die Fedayin vom Gazastreifen, aber auch vom Westjordanland her ins israelische Gebiet hinein. Das wurde so schlimm, dass die israelische Armee gezwungen war, Oktober, November 1956 den Sinai-Feldzug durchzuführen. Und in diesen 2 Monaten wurde der Gazastreifen und die gesamte Sinai-Halbinsel erobert. Man fand in Gaza eine Liste mit allen künftigen Selbstmordattentätern. Die haben alle verhaftet. Und dann ging es wieder besser. Und unter dem Druck der Weltöffentlichkeit hat dann Israel nachgegeben 1957 und hat den Sinai und den Gazastreifen wieder zurückgegeben. Die gesamte Sinai-Halbinsel. Inklusive dem Ölvorkommen. Aber es wurde nicht besser. Es gab keinen Frieden. Die Sowjetunion hat begonnen, die islamischen Nationen aufzurüsten mit der modernsten Vernichtungsmaschinerie. Und in den 60er Jahren kam dann die Überzeugung auf, jetzt ist der Moment, wo wir so gut gerüstet sind, dass wir mit unserer totalen Übermacht aus den arabischen Ländern Israel vollständig vernichten können. Und so hat man das angekündigt über die Medien. Jetzt wird eine totale Vernichtung kommen. Ein Blutbad sondergleichen. Und das zwang Israel in den Junitagen 67 zum Erstschlag. 5. bis 10. Juni, 6 Tage Krieg. Und in diesen 6 Tagen, am Schabbat war dann Ruhe an allen 3 Fronten, aber in diesen 6 Tagen wurde die gesamte Sinai-Halbinsel wieder erobert, der Gazastreifen, das ganze Westjordanland, Ostjerusalem mit dem Tempelberg und auch die Golanhöhen. Die Golanhöhen waren wichtig, weil die Syrer hatten in den Jahren zuvor immer wieder dauernd mit schweren Waffen aus den Bunkern die Kibbuzim, also die Bauern in Galiläa, beschossen. Und so wollte man dieses Problem lösen durch die Eroberung der Golanhöhen. Aber Ägypten versuchte einen Abnutzungskrieg zu machen, und so war das eine Zermürbungszeit 1968 bis 70 am Suezkanal. Also da kam es dauernd zu ägyptisch-israelischen schweren Gefechten. Das ist der sogenannte Abnutzungskrieg oder Zermürbungskrieg. Man wartete wieder einige Jahre, um dann die Totalvernichtung eben schließlich doch noch auszuführen. Und so kam es am 6. Oktober 1973 zum Yom Kippur-Krieg. Da muss erklärt werden, der Yom Kippur ist der heiligste Tag im jüdischen Volk. Das ist der Tag, wo früher, als man den Tempel hatte, der hohe Priester mit einem stellvertretenden Opfer, mit dem Blut, ins Allerheiligste ging, um Vergebung der Sünden im vergangenen Jahr zu erwirken, für die Nation. Das war der Tag, wo jeder auch ganz persönlich seine Schuld Gott bekennt. Es lohnt sich mal, so ein Yom Kippur-Gebetsbuch anzuschauen. Das sind ergreifende Bußgebete, wo wirklich aufgeräumt wird im Leben. Das ist ein Tag, der so wichtig ist, dass selbst nicht religiöse Israelis gehen dann wirklich in die Synagoge. Und man ist zum Teil 6 Stunden in der Synagoge an diesem Tag. Es läuft kein Radio, kein Fernsehen in Israel. Es ist wirklich, man kann sagen, höchster Sabbat. Und diesen Tag haben sich die islamischen Feinde ausgewählt, um einen Überraschungsangriff auf Israel zu machen. Und darum Yom Kippur-Krieg. Die sind einmarschiert mit schweren Waffen und Panzern, aber niemand schaut ihr Fernsehen oder hört ihr Radio. Man konnte also die Reserve gar nicht aktivieren. Und so kam es zu unglaublichen Verlusten. Und es ging eben einige Tage dann, bis die Reserve mobilisiert werden konnte und dann die israelische Armee wieder auf Vormarsch war. Aber noch nie hat ein Krieg so viele Verluste gebracht wie dieser. Schließlich waren dann aber alle islamischen Feinde wieder besiegt. Und trotzdem in Ägypten, als ich in Kairo war, mit dem Auto über die Setta-Oktoberstraße gefahren, so eine ganz moderne Hochstraße in der riesigen Millionenstadt. Die Setta-Oktober heißt 6. Oktober. Das ist die Straße, die erinnert an den Sieg Ägyptens über Israel. Also die sprechen noch heute, sie haben damals Israel besiegt. Aber eben am 22. Oktober war dann wieder Ruhe. Und man hat dann in Ägypten eine dermaßen gewaltige Angst bekommen vor Israel. Wie es heißt in Jesaja 19, da geht es um die Endzeit Ägyptens. Bis zur Wiederkunft Christi. Aber ich lese daraus Vers 17. Von diesem Vers sieht man jetzt schon etwas, obwohl er auch noch zukünftige Bedeutung hat. Und das Land Juda wird für Ägypten zum Schrecken sein. So oft jemand es bei den Ägyptern erwähnt, werden sie beben wegen des Ratschlusses des Herrn der Heerscharen. Herrn der Heerscharen, das heißt der Herr der Armee, der Armeen, der Truppen. Wegen des Herrn der Heerscharen, welchen er über sie beschlossen hat. Also der Herr, der eben Herr ist auch über die Armee Israels. Das ist der Herr der Heerscharen. Und so ist es tatsächlich gekommen. Ägypten hat eine unglaubliche Angst bekommen. Und man hat in Ägypten gesagt, wir müssten Frieden schließen mit Israel. Und wir können sie nicht besiegen. Das muss eine spätere Generation tun. Das soll auch Sadat gesagt haben, der immer als Friedensbringer gefeiert wird hier in der westlichen Welt. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn in der AZ wieder an Sadat erinnert wird, wie er damals den Frieden gebracht hat und wie es halt doch solche Leute gibt in der Politik. Ja, das hat man mir in Ägypten. Also ich habe es aus dem Mund der Ägypter selber gehört. Gesagt, das ist kein Geheimnis. Man hat gesagt, wir können Israel nicht besiegen, wir müssen Frieden machen, aber eine nächste Generation muss Israel vernichten. So kam es am 26. März 1979 zum Friedensschluss mit Ägypten. Die mussten einfach sagen, wir machen Frieden, und Israel musste die gesamte Sinai-Halbinsel räumen. Das bedeutet, 80% der besetzten Gebiete waren aufgrund dieses Friedensschlusses dann geräumt. In 3 Phasen hat man das gemacht. Aber Frieden war ja nicht da. Und die PLO hat sich mehr und mehr im Libanon eingenistet. und die libanesische Bevölkerung jahrelang terrorisiert und von dort aus schreckliche Angriffe gemacht auf Galiläa. Und das führte dazu, dass die israelische Armee gezwungen war, 1982 in den Libanon einzumarschieren. Der Libanon-Krieg gegen die PLO. Und das Ziel war, die PLO aus dem Libanon hinauszuwerfen und alle ihre terroristische Struktur zu zerstören. Und das ist dann auch gelungen. Aber es hat noch eine Überraschung gegeben. Man hat Waffenverstecke gefunden in einer sagenhaften Größe, um eine 500.000 Soldaten zu bewaffnen. Inklusive russisch geschriebene Pläne für einen Großangriff auf Israel, der für Oktober 82 geplant war. Aber der Libanon-Feldzug fand kurz zuvor, etwa 2 Monate zuvor, statt. Und das konnte dadurch abgewendet werden. Aber wieso sprechen die Medien nicht darüber? Und es brauchte Wochen, bis die israelische Armee all diese Waffenlager nach Israel abgeführt hatten. Das war also diese Aktion Frieden für Galiläa, wofür Israel sehr viel Kritik einstecken musste. Nun, die PLO war draußen, im Exil, aber 1987 begann die erste Intifada. So nennt man einen Palästinenseraufstand. Und der wurde so inszeniert, dass kleine Kinder Steine auf Soldaten schießen. Und wenn dann Soldaten sich schützen, dann heißt es überall, schaut mal, diese grausamen Goliathe, die gehen gegen kleine Kinder vor. Also so inszeniert, weil man wusste, Israel scheut sich sehr vor der Schädigung der Zivilbevölkerung und natürlich ganz besonders der Kinder. Und so hoffte man auf diese Weise Israel zu besiegen, weil man in einem offenen Krieg sie nicht besiegen konnte. Aber dann stürzte die Sowjetunion zusammen und das gab ab 1989 eine Masseneinwanderung aus diesem Gebiet. Und so kamen von da an etwa 500.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel. So dass heute also jeder 10. Israeli kommt aus dem Gebiet da. Und jetzt versteht man auch, warum im Bus dann manche Dinge nicht nur Hebräisch und Englisch angeschrieben sind, sondern auch Russisch. Aber wieder das Land des Nordens. Der sie zurückgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern. Natürlich, Juden kamen aus allen 5 Kontinenten zurück, seit 1882. Aus über 140 verschiedenen Ländern. Aber effektiv die größte Einwanderung aus dem Land des Nordens. 1991 kam es zum Golfkrieg, der ja eigentlich mit Israel gar nichts zu tun haben sollte, aber der Irak verstand es, das Problem zu drehen, damit ein Israel-Palästina-Problem damit verknüpft wurde. Und während dieses Krieges wurden 39 Scud-Raketen gegen Israel geschossen und Amerika drängte Israel darauf, nicht militärisch zu reagieren und so hat die israelische Armee gar nichts gemacht. Und es war ein Wunder, wenn eine Rakete, die kann hunderte von Leuten töten, aber eine Handvoll Leute sind umgekommen durch diese 39 Raketen. Ich habe mal eine noch gesehen im Einkaufszentrum in Haifa, im Einkaufszentrum Golf, Mifratz. Die ist oben reingekommen. Hat nicht explodiert, dann hat man sie zusammengebastelt und wieder aufgehängt. Und dann stand auf Hebräisch, stand auf der Rakete Lamrot Hatil Trotz der Rakete gehen unsere Geschäfte weiter. Also ich hätte etwas anderes geschrieben, muss ich sagen. Das ist natürlich enttäuschend. Aber in dieser Zeit ist ja auch der Spruch aufgekommen, Tehillim nege Tillim. Tehillim heißt Psalmen, das sind Gebete, ja? Und Tillim sind Raketen, Till heißt Rakete, Tillim Raketen. Also Tehillim nege Tillim, das heißt Gebete gegen Raketen. Ja, das ist schon besser, ja? Denn was Israel hier erlebt hat, war wirklich wieder eine übernatürliche Bewahrung Gottes. Am 13. September 1993 war die Welt euphorisch. Es wurde Frieden geschlossen zwischen Israel und der Rabin mit der PLO und der Yasser Arafat. Und nun sprach man von Friede und Sicherheit, von einem neuen Nahen Osten. Israel soll also Frieden schließen und als Folge davon sollen besetzte Gebiete aus dem Sechstagekrieg den Palästinensern überlassen werden. Nach und nach sollen sie autonom werden und später soll man darüber offen nachdenken, wie da ein Palästinenserstaat entstehen soll. Aber man muss betonen, ein zweiter Palästinenserstaat. Euphorie. Und trotzdem, kurz nach diesem Friedensschluss, September 93, hielt Yasser Arafat eine Rede in Südafrika, in einer Moschee. Ich habe die ganze Rede gelesen. Man konnte sie auch auf dem Internet runterladen. Und da sagt Arafat, dieser Friede mit Israel ist ein kurayschitischer Friede. Und Muslime wissen natürlich, was das bedeutet. Westliche Leute wissen das im Allgemeinen nicht. Der kurayschitische Friede, das ist der Friede, den Mohammed mit den Kurayschiten in Mekka geschlossen hatte, die seine Religion nicht annehmen wollten. Er hatte keine Chance, Mekka zu erobern. Er wollte Wallfahrten machen in Mekka. Und so hat er einen Friedensvertrag geschlossen für 10 Jahre mit Mekka. Und dafür wurde ihm erlaubt, dass er immer Pilgerfahrten nach Mekka, zur Kaaba, machen durfte. Und diese Wallfahrten führten dazu, dass viele Mekkaner überwältigt waren von diesem Pomp des Islam und sie wurden Muslime. Bereits im nächsten Jahr sah Mohammed, jetzt bin ich genügend stark, um Mekka in die Knie zu zwingen. Und er brach den Friedensvertrag, eroberte Mekka. Und so wurde das zum Zentrum schlechthin des Islam. Also, ein kurayschitischer Friede ist ein Friedensschluss mit Nichtmuslimen, der nach islamischer Lehre überhaupt nicht bindend ist. Eigentlich darf man gar keinen Frieden schließen mit Nichtmuslimen, außer es dient, wenn man schwächer ist, dem Kräfte sammeln, um schließlich den Feind zu bezwingen. Aber das konnte man alles wissen. Und trotzdem war die Welt völlig euphorisch. Wie erklärt man sich das? Es zeigt eben, was ist der Westen? Der war einmal christlich, aber der Westen hat die christliche Identität völlig verloren. Sie haben eigentlich nichts, wo sie sich darauf abstützen könnten. Das ist ja der Preis der Moderne. Alles ist relativ und wir haben kein Fundament mehr. Und nur dumme Leute sind Fundamentalisten, die haben noch ein Fundament. Also, wir haben kein Fundament, aber damit auch keine Identität mehr. Und so verstehen die meisten im Westen nichts von Christentum. Und wenn man überhaupt nichts wirklich weiß, mal über eine Religion, dann hat man auch Mühe, eine zweite Religion zu verstehen. Und das erklärt diese Unwissenheit über den Islam in unserer westlichen Welt. Ich rede sehr pauschal, aber einfach um das Problem so verallgemeinert darzustellen. Am 26. Oktober gingen die Euphoriewellen im Jahr 1994 wieder hoch, Friedensschluss mit Jordanien. Also es sieht so aus, wir sind auf dem Weg zu einem neuen Nahen Osten. Aber das können nur solche denken, die den Islam nicht kennen. Denn der Islam erlaubt es gar nicht, es darf nicht sein. Nur dann, wenn der jüdische Feind nicht besiegt werden kann. Dazu ein Wort aus 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Es geht um die Wiederkunft Christi zum Gericht, hier in Kapitel 5. In Kapitel 4 ist die Entrückung erwähnt. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn, das ist der große Tag des göttlichen Gerichts über die Welt, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das ist überraschend, oder? Wenn wir wüssten, dass der Dieb um 4.35 Uhr kommt, dann gehen wir zum Fenster hin, falls wir Mut haben oder rufen die Polizei. Dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben über sie. Gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Das Wort sagen hier im Griechischen ist Präsens. Das Präsens im Griechischen bedeutet eine Handlung, die kontinuierlich, wiederholt ausgeführt wird, sehr oft. Also können wir mit Fug und Recht übersetzen, wenn sie dauernd sagen, Friede und Sicherheit. Diese Ausdrücke kennen wir ganz besonders seit dem Ende des Ersten Weltkrieges. Da wurden viele Abkommen geschrieben für Frieden und Sicherheit. Am Ende des Zweiten Weltkrieges viele Abkommen mit diesen Ausdrücken, Friede und Sicherheit. Und seit dem Friedensschluss vom 13. September 1993. Friede und Sicherheit, Friede und Sicherheit. Die Medien sprechen dauernd von Frieden und von Friedensprozess, der jetzt wieder gefährdet ist, leider. Oder in eine Sackgasse geraten ist. Aber man hofft jetzt doch wieder auf eine Friedenskonferenz. Und die ganze Welt will Frieden und Sicherheit sehen. Und die Bibel sagt, wenn sie dauernd sagen, Friede und Sicherheit. Nicht, dass sie es erreichen. Nicht, wenn Friede und Sicherheit da ist. Ich muss nämlich erklären, in der ersten Intifada, 87, bis zum Friedensschluss, wurden durch Terrorismus in Israel etwa 170 Israelis getötet. Seit dem Friedensschluss bis heute wurden etwa 800 getötet. Also es ist nicht besser geworden seit dem Friedensschluss. Sondern es ist zweigleisig gemacht worden. Die einen machen Friedensverträge und die anderen machen den Terrorismus. Aber schrecklich, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere. Die Schwangere weiß nicht, an welchem Tag das kommt. Aber die Periode weiß sie. Diese 9 Monate kann man so etwa aufrechnen, dann weiß man, in dieser Zeit kommt, aber nicht den Tag. Und wir können auch nicht sagen, wann der Tag des Herrn, dieses bevorstehende Gericht Gottes über die Welt, Offenbarung 6 bis 19, die Siegelgerichte und dann die Wiederkunft Christi, wann das eintritt, aber wir wissen, dass wir in der Periode sind. Denn wir erkennen, wir sind in der Zeit, in der das Schicksal Judas und Jerusalems, Joel 4, Vers 1, gewendet wird. In einem Prozess. Aber die große Katastrophe, die steht noch vor. Dann ab Oktober 2001 kam es zur zweiten Intifada, oder man nennt sie auch die El-Aqsa-Intifada. Die El-Aqsa ist ja die große Moschee auf dem Tempelplatz. Also dieser Aufstand ist der Kampf um Jerusalem, um den Tempelberg. Warum hat die angefangen? Ja, in den Zeitungen konnte man doch lesen, weil Sharon im Oktober 2001 auf den Tempelberg ging. Darum hat das angefangen. Nun, heute wissen wir, dass diese Intifada geplant war im Voraus. Und sein Besuch auf den Tempelberg, den hat man als Anlass genommen. Und so war Sharon in aller Welt der böse Mann. Einer der bestgehassten Menschen der Welt. Aber warum ging eigentlich Sharon auf den Tempelberg? Das haben uns die meisten Medien verschwiegen. Er ging hinauf, um mit den verantwortlichen Muslimen anzuschauen, was sie alles im Tempelberg illegal kaputt gemacht haben. Denn sie bauen im Tempelberg eine Moschee für 10.000 Leute und schlagen Tausende von Tonnen Gestein aus dem Tempelberg heraus und vernichten Überreste aus der jüdischen Tempelzeit. Und die UNESCO hat nie geschrien bis heute. Die schreit nur, wenn Buddha-Statuen kaputt gemacht werden in Afghanistan. Auch heute schreit niemand. Das war der Grund, warum also der Abwart hinaufging, um mal zusammenzuschauen mit denen, die da alles kaputt machen. So kann man das etwa übertragen, ja? Wenn der Abwart die verschwirrten Wände mal mit den Jungs anschauen will, die das gemacht haben. So begann die El-Aqsa-Intifada. Aber warum begann die? Das war doch gar nicht eine Zeit für einen Aufstand, das war doch die Zeit von Barak. Der meist dekorierte israelische Soldat hat endlich die israelische Armee aus dem Südlibanon zurückgezogen und hat den Palästinensern die größte Offerte gemacht, sogar Kompromiss um Ostjerusalem. Was noch nie ein Ministerpräsident zuvor gemacht hat, hat er gemacht. Und dann kam die Intifada. Warum? Das ist doch nicht logisch. Ja, eine Anekdote. Ein Kamel und ein Skorpion wollten im Nahen Osten über einen Fluss. Und der Skorpion hat gesehen, ich kann nicht drüber, ich brauche das Kamel. Er hat dem Kamel gesagt, darf ich auf dir reiten? Und dann gehen wir zusammen über den Fluss. Das Kamel, nein. Denn ich weiß ganz genau, wenn wir mitten im Fluss sind, wirst du mich stechen und mich töten. Und der Skorpion sagt, das ist doch völlig unlogisch. Dann würde ich ja auch ertrinken. Aha, stimmt eigentlich. Absolut logisch. Also sitz rauf. Und die gehen hinein, es geschieht nichts. Und sie kommen in die Mitte des Flusses und der Skorpion sticht voll zu. Und das Kamel, aber du hast doch versprochen, das kann ja nicht sein. Das wäre nicht logisch. Und da hat er gesagt, sag mir mal, was ist denn logisch im Nahen Osten? Aber das erklärt ein bisschen das Problem. Aber es ist eben nur ein Witz, nur eine Anekdote. Da ist eine Logik dahinter. Die islamische Logik ist die, wenn der Feind sich schwach zeigt, dann muss man ihn runterschlagen. Ein Rückzug aus Libanon von dem bestdekorierten Soldaten, das ist der Erweis der Schwäche. Der Terrorismus im Libanon hat sich gelohnt. Also jetzt müssen wir das Gleiche machen von unseren Gebieten aus. Und dann können wir Erfolg haben. Das ist die Logik. Und ein Ministerpräsident, der jetzt sogar bereit ist, das, was keiner vor ihm je gewagt hat, Ostjerusalem auf den Verhandlungstisch zu legen, das ist ein Schwächling. Also muss er niedergeschlagen werden. Das ist die Logik. Darum musste die El-Aqsa-Intifada damals ihren Anfang nehmen. Und Israel hat zugewartet bis ins Frühjahr 2002. Und da kam diese Operation Schutzwall. Und die ganze Welt hat geschrien, was ist das für eine bösartige Sache, was da gemacht wird. Und es wurde massiv verleumdet. Aber man hat sich erinnert, so war es in den 50er Jahren mit den Fedayeen. Wir mussten das Gebiet erobern und mussten alle Selbstmordattentäter verhaften. Und dann ist wieder besser geworden. Das ist genau diese Taktik, die man anwenden wollte. Aber die ganze Welt hat geschrien, zurück, zurück, das geht doch nicht. Und interessant, heute, haben Sie in den Medien vielleicht schon gehört, da ruft die Welt nun Pakistan auf, dass sie nun wirklich gegen diese muslimischen Extremisten vorgehen, endlich. Also das, was Israel gemacht hat und wofür man sie angeklagt hat, das muss die Welt nun Pakistan sagen, bitte mach das! Mach diese Extremisten weg, sonst gibt es nämlich einen Atomkrieg. Es ist eine verrückte Welt. Wo, wie es steht in Jesaja 5, Licht wird Finsternis genannt und Finsternis wird Licht genannt. Aber wenn wir so diese 120 Jahre überschauen, sehen wir Gottes Handeln in der Geschichte. Von Schritt auf Tritt. Und er braucht Menschen, die überhaupt nichts von ihm wissen wollen. Er braucht sogar Menschen, die seine Feinde sind, um seine Pläne zu erfüllen. Wir haben in Hesekiel 37 wiederholt gelesen, wenn Gott dieses tut, diese Wiederherstellung der Totengebeine, dann heißt es, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und so haben wir in unserer heutigen Zeit eigentlich eine ganz besondere Chance, den Gott der Bibel zu erkennen, der sich offenbart durch die Erfüllung des prophetischen Wortes. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Sache ist, dass wir das benutzen, um die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift unseren Zeitgenossen nahezubringen. Aber es ist ganz klar, das ist ein Konflikt, der die ganze Welt emotiongeladen mitgehen lässt. Letztlich muss die Welt sich entscheiden, ist die Heilige Schrift Gottes Wort oder ist sie einfach ein menschliches Buch? Denn die Heilige Schrift spricht Israel dieses Land zu und die UNO sagt, so nicht. Mindestens das Land muss geteilt werden. Und wir haben in Joel 4 gelesen, dass Jesus Christus kommen wird in dieser Zeit, wenn das Schicksal Judas und Jerusalems gewendet wird. Und dann wird er die Völker versammeln im Tal Josaphat und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und über mein Erbteil Israel, welches sie unter den Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. Gott macht die Völker der Welt verantwortlich für die Teilung seines Landes und er wird sie zur Rechenschaft ziehen. Aber das sind Dinge, die uns helfen können, eben die Menschen wirklich zu konfrontieren. Es geht um eine Entscheidung. Und wir haben wirklich Gründe zu sehen, dass die Bibel Gottes Wort ist, das sich erfüllt in der Weltgeschichte, in dem Schicksal des jüdischen Volkes, aber eben auch in unserem ganz persönlichen Leben. Ein Gott, auf den wir vertrauen können. Und ich möchte schließen, es lohnt sich einmal die ganze Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948 zu lesen. Und dort wird ganz klar, beruft man sich auf Gott, und zwar auf Gott, den Hort Israels. Das ist schon eindrücklich. Also dort hat diese, da stammt diese Formulierung nicht aus dem Jahr 1291 und ist nur noch ein Relikt aus alter Zeit, diese Berufung auf Gott, sondern aus unserer Zeit, wo ein Staat gegründet wurde, aber ganz klar in der Berufung auf Gott als den Hort Israels. Der Gott, der zugesagt hat, dieses leidgeplagte Volk schlussendlich in den Hafen des Friedens hineinzuführen.